Willipedia Podcast. Selbstständig heißt ja, wie man so schön sagt, selbst und ständig. Da hängt aber noch viel mehr dran, vor allem, wenn es ums Thema Steuern geht. Und wir reden natürlich darüber mit dem Steuerexperten und dem Leiter der Residentenabteilung der Plattes Group. Einmal mehr mit Thomas Fitzner. Hallo, lieber Thomas, ich grüße dich.
Hallo, Jörg.
Ja, das ist ja auch ein Thema, was immer mehr Menschen gerne mal machen. Ich werde in Spanien selbstständig. Es ist und bleibt selbst und ständig. Aber ich habe es ja gerade eben schon mal erwähnt. Wie versteuert man das Ganze? Da gibt es ja auch sehr, sehr viele Facetten. Und du hast noch mal ein Beispiel mitgebracht.
Ja, also klarerweise kann man in allen möglichen Branchen selbstständig werden. Ich könnte auch als Steuerberater selbstständig sein oder als Arzt oder als Mechaniker oder als Klempner. Das ist quasi ein Einzelunternehmer, sagt man in Deutschland dazu. Aber ich würde die wesentlichen Aspekte der Selbstständigkeit am Beispiel eines Bauträgers erläutern. Also nehmen wir an, jemand kommt nach Spanien und sagt, okay, er möchte hier ein Haus bauen und dann verkaufen. Das ist, wenn das von Beginn weg so geplant ist, ist das automatisch eine gewerbliche Tätigkeit, also automatisch, semi-automatisch. Man wäre verpflichtet, dem Finanzamt diese Absicht anzuzeigen. Und man würde damit schon in ein Steuerregime fallen, das bestimmte Nachteile und bestimmte Vorteile hat. Darum gäbe es grundsätzlich auch die Möglichkeit zu sagen, ja, okay, ich kann ja auch als Privatperson ein Haus verkaufen. Das ist ja nicht verboten. Tatsächlich nein, ist nicht verboten, ich kann das machen. Allerdings, wenn das Finanzamt mir auf die Schliche kommt, dass ich von Beginn weg geplant habe, diese Immobilie zu bauen und zu verkaufen, dann würde ich rückwirkend als Gewerbetreibender oder als Selbstständiger versteuert. Und das könnte mir zum Beispiel passieren, wenn ich unvorsichtigerweise schon während des Baus die Immobilie bewerbe. Das ist ja ein Beweis dafür, dass ich diese Immobilie nur baue, um sie später zu verkaufen und nicht für private Zwecke. Bei einer Privatperson wäre das ja so, der baut die Immobilie, um selber drin zu wohnen und wohnt dann selber auch drin und irgendwann verkauft er sie dann. Das heißt, wir haben hier denselben Vorgang als Steuervorgang auf komplett privater Seite, wobei es dann einfach steuerlich so ein paar Unterschiede gibt. Eine Privatperson zum Beispiel kann nicht die Umsatzsteuerumkehr anwenden. Eine Privatperson kann bestimmte Investitionen nicht ansetzen. Zum Beispiel, wenn ich für den Bau dieses Hauses einen Kredit aufnehmen muss, da kann ich die Zinsen nicht ansetzen. Aber alle diese Kosten kann ich dann sehr wohl in meiner Buchhaltung ansetzen und mir steuerlich nutzbar machen, wenn ich von Beginn weg dem Finanzamt sage, liebe Freunde, ich werde jetzt ein Haus bauen mit der Absicht, es später zu verkaufen und bin dann von Beginn weg zum Beispiel auch schon in einem günstigen Umsatzsteuerregime drin und könnte dann zum Beispiel auch Reisekosten oder so ähnliche Dinge könnte ich dann ansetzen, sowie was weiß ich, wenn ich zum Beispiel eine Baustelle bewachen lasse und solche Sachen. Das heißt, ich habe bessere Möglichkeiten, die Kosten anzusetzen, denn als Privatperson. Ich habe nur den Nachteil, dass wenn ich dann die Immobilie verkaufe, ist das kein normaler Vermögenszuwachs, sondern ich komme damit in die allgemeine Steuertabelle rein. Das ist wesentlich höher und man müsste sich im konkreten Fall, wenn man also die Wahl hat, okay, ich baue ein Haus, wohne drin und verkaufe das als Privatperson oder ich baue das und lege das von Beginn weg schon als eine gewerbliche Tätigkeit an, müsste man sich anhand von Simulationsrechnungen ermitteln, was da günstiger ist. Nur wie gesagt, das Korrekte ist, wenn ich diese Absicht von Beginn weg habe, dass ich das bereits beim Finanzamt auch schon so aufsetze. Und es gibt jetzt unterschiedliche Formen, wie ich das auch machen kann. Also ich kann das als natürliche Person, wenn wir jetzt rein von der gewerblichen Tätigkeit sprechen, ich kann jetzt entweder als natürliche Person, als Selbstständiger das aufsetzen. Da kann ich zum Beispiel auch Leute anstellen. Das ist möglich. Also ich funktioniere quasi wie so eine Firma auf zwei Beinen. Ich habe genauso eine Buchhaltung, ich habe genauso die Steuererklärungen etc. etc. Ich hätte aber auch die Möglichkeit zu sagen, nee, ich möchte dasselbe Projekt mit einer Kapitalgesellschaft machen. Das ist möglich. Ne? Ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich gründe eine Sociedad Limitada, das heißt das Gegenstück zur GmbH, und diese GmbH macht jetzt den Bau und den Verkauf. Das ist natürlich unterschiedlich. Die SL wird es nicht so leicht haben, Finanzierung zu bekommen. Aber ich habe den großen Vorteil der Haftungsbeschränkung. Das ist genau der Grund dafür, warum ich da schwerer Finanzierung kriege. Und ich habe eine Besteuerung der Erträge, wenn das Haus verkauft wird, in der normalen Körperschaftssteuer. Das sind halt die in Spanien 25%. Also auf den ersten Blick günstiger. Problem ist nur, das Geld ist dann in der SL drin und ich muss es dann noch rausholen und habe dann gegebenenfalls eine Ausschüttungsbelastung. Eine weitere Möglichkeit ist eine sogenannte SLP. Das mache ich jetzt nicht bei einem Hausbau, sondern das machen zum Beispiel Ärzte, deren Leistung im Wesentlichen die Leistung der Gesellschaft darstellt. Und damit mir das Finanzamt diese SL, also diese Firmenstruktur nicht rückwirkend auseinandernimmt, mache ich eine sogenannte Sociedad Limitada Profesional. Aus unterschiedlichen Gründen kann das vorteilhaft sein, muss dann aber einen bestimmten Mindestprozentsatz des Gewinns direkt als Gehälter auszahlen, damit ich nicht in den Verdacht komme, über diese SL-Struktur einen unbotmäßigen Steuervorteil erringen zu wollen, der darin besteht, dass direkte persönliche Einkommen der Kapitalertragssteuer unterliegen und nicht dem normalen Einkommensteuersatz. Und am Ende gibt es noch die Möglichkeit, dass ich über eine einkommenssteuerlich transparente Gesellschaft arbeite, wie zum Beispiel eine Eigentümergemeinschaft. Stellen wir uns vor, ich habe eine Eigentümergemeinschaft, die von 3-4 Leuten, die sich zusammenschließen und dann eine Autowerkstatt betreiben zusammen. Das ist dann eine Art Gesellschaft, die steuerlich komplett durchlässig ist. Da gibt es dazu eine Buchhaltung, aber die Ergebnisse werden dann aufgeteilt auf die Teilhaber oder auch zum Beispiel bei einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Also diese Möglichkeiten mit steuerlich transparenten Gesellschaften gibt es in Spanien genauso wie in Deutschland, mit einer Ausnahme. Ich habe hier in Spanien keine Kommanditgesellschaft wie in Deutschland. Ich habe zwar eine, also Sociedad Comunitaria gibt's, wird aber behandelt wie eine Kapitalgesellschaft, ist nicht einkommensteuerlich durchlässig. In Deutschland ist es die KG in den meisten Fällen bekanntlich. Und dazu gleich auch den Zusatz, dass wenn ich als Inhaber einer gewerblich tätigen deutschen Kommanditgesellschaft nach Spanien komme, dann habe ich aus spanischer Sicht mit dieser KG eine Betriebsstätte, muss mich also hier in Spanien als Selbstständiger anmelden und muss dem Buchstaben des Gesetzes zufolge die deutsche Buchhaltung nach spanischen Regeln hier spiegeln, was natürlich einen ziemlich hohen administrativen Aufwand bedingt. Man müsste sich im Einzelfall darüber unterhalten, wie man eine solche Situation in einer Weise bewältigt, dass dieser zusätzliche administrative Aufwand akzeptabel bleibt und es nicht überbordert. Ich erwähne das auch deshalb, weil eine beliebte Methode, die Wegzugsteuer zu sparen oder zu vermeiden, wenn also zum Beispiel ein deutscher Unternehmer kommt nach Spanien, er hat Kapitalgesellschaften in Deutschland, diese Kapitalgesellschaften lösen eine potenziell hohe Wegzugsteuer aus, die ja seit einigen Jahren auch nicht mehr gestundet wird, auch da nicht, wenn man in ein EU-Land verzieht. Und da ist eine beliebte Methode, man wandelt diese GmbH in eine KG um. Und das geschieht vielfach, ohne mit dem spanischen Steuerberater darüber zu sprechen, was jetzt aus spanischer Sicht dann durch diesen Schritt passiert. Ist also eine Empfehlung, sich das genauer anzuschauen, bevor man das macht.
Ich wollte gerade eben sagen, weil Wegzugsteuer, egal in welchem Podcast wir das bislang hatten, Thema Wegzugsteuer ploppt ja auch immer wieder auf die 183-Tage-Regel, sprich die Ansässigkeit. Also wie verhält sich denn Ansässigkeit in Spanien mit Selbstständigkeit in Spanien?
Bestimmte Modalitäten der Selbstständigkeit sind nur als Ansässiger möglich. Ich kann allerdings als Gebietsfremder oder als Nichtresident kann ich tatsächlich hier in Spanien als Selbstständiger tätig werden. Nur würde das dann vom spanischen Finanzamt nicht als Autonomo unter Anführungszeichen behandelt, sondern diese Person würde dann wie eine Betriebsstätte behandelt, also wie eine Firma. Das heißt aber nicht, dass wenn ich als Nichtresident nach Spanien komme und hier eine selbstständige Tätigkeit ausübe, dass ich damit automatisch zur Betriebsstätte werde. Stellen wir uns den Fall eines Schreiners vor, der hier von einer Privatperson nach Spanien gebeten wird, um hier am Haus mitzuarbeiten. Wenn, solange diese Arbeitstätigkeit unter dem zeitlichen Rahmen von einem Jahr bleibt, wird das vom spanischen Finanzamt noch nicht als Betriebsstätte erachtet. Das heißt, ertragsteuerlich bleibt dieser selbstständige Schreiner in Deutschland. Er müsste sich nur hier um die entsprechende um das entsprechende Abführen der Umsatzsteuer kümmern und sich entsprechend beim spanischen Finanzamt anmelden.
Jetzt entscheide ich mich, ich werde selbstständig, egal in welcher Form. Wie läuft das denn formal ab? Also wie melde ich mich an? Wie erkläre ich mich fiskal jährlich? Was gibt es da zu sagen?
Als Resident reiche ich dann oder lasse einreichen Quartalserklärungen. Also da wird vierteljährlich eine Einkommensteuervorerklärung oder Zwischenerklärung eingereicht, die einzig und allein die Tätigkeit betrachtet, also ohne Rücksicht zu nehmen auf alles andere, was die Person so macht. Also da werden nur die selbstständigen Tätigkeiten oder die Tätigkeit betrachtet und darauf eine pauschale Steuer auf das Ergebnis erhoben. Das sind dann üblicherweise diese 4 unterjährige Erklärungen. Und wenn dieser Mensch dann bis Mitte des Folgejahres seine Gesamtjahreserklärung für die Einkommensteuer erstellt, fließen diese Daten in diese Erklärung ein. Aber diese Jahreserklärung berücksichtigt dann sehr wohl einerseits die persönlichen Umstände, die zum Beispiel Freibeträge ergeben, persönlichen Freibetrag für Kinder, sonstige steuerlichen Absetzbeträge und Umstände. Und da wird berücksichtigt, was hat dieser Mensch als Selbstständiger deklariert bei den unterjährigen Erklärungen und was hat er schon da an Steuern abgeführt. Und diese Steuern werden natürlich dann bei der Jahreserklärung berücksichtigt als bereits bezahlt. Und das kann deswegen dazu führen, dass man bei der Jahreserklärung eventuell sogar was bekommt oder ungünstigstenfalls etwas nachzahlen muss.
Das waren sehr, sehr interessante, wichtige Erläuterungen zum Thema Selbstständigkeit in Spanien und wie man das Ganze versteuert. Also auch da merkt man, man muss hinten und vorne irgendwie aufpassen, dass da nichts schief läuft. Ich bedanke mich aber wieder mal fürs Erste bei dir, lieber Thomas Fitzner. Und wir haben ja bald noch ein ganz interessantes Thema in einer der nächsten Podcast-Folgen, nämlich das Gegenteil von selbstständig ist Ehe. Die steuerlichen Auswirkungen des Güterstands der Ehe klingt auch sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Wir haben wieder ein Date, oder?
Ja, haben wir, um im Themenbereich Ehe zu bleiben.
Vielen Dank, Thomas Fitzner. Bis zum nächsten Mal.
Danke auch. Tschüss.
Mehr hören Sie übrigens auf podcast.blattes.net. Wikipedia, auf Mallorca verankert, weltweit vernetzt.